Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Sie ist eine Deutsche, aber eine nette. Nur schon der Satz, und der wird nicht selten gebraucht, zeigt viel aus über unser Verhältnis zu den eingewanderten Nachbarn. Das Verhältnis, das ist nicht immer einfach und hat eine lange Geschichte. Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer hat in der Frankfurter Allgemeine vor 9 Monaten dazu mal geschrieben: Nie hat sich in den letzten 50 oder 100 Jahren ein einziger Deutscher um die Schweiz gekümmert. Dieses Niemandsein in der grossen Welt gefällt uns eigentlich ganz gut und es kränkt uns entsetzlich. Da die kleine Schweiz, dort das grosse Deutschland. Der Kleine, der auf den Gross raufschaut, aber dort abprallt. Abgesehen vom Konflikt um unser Bankgeheimnis, weil Deutschland die gestohlenen Bankdaten kauft. Und abgesehen von der Mediendebatte über den deutschen Filz an der Zürcher Hochschule, die aus den Federn der SVP kommt, wo ja vor allem in Zürich, aber und auch in Deutschland diskutiert wird. Und doch noch jetzt ein paar Zahlen und Fakten. 125'000 Deutsche sind in den letzten 8 Jahren seit der Einführung der Personenfreizügigkeit zu uns in die Schweiz eingewandert. In der Stadt Zürich allein 71'000. Und von denen haben 2/3 einen Hochschulabschluss. Für den Mittelstand scheinbar eine Bedrohung. Wir und die Deutschen. Im Doppelpunkt Forum werfen wir in dieser Stunde einen anderen Blick darauf. Schweizerdeutsche ist nämlich der Titel. Wir reden jetzt mit diesen Deutschen, die schon seit 40, 50 Jahren hier bei uns wohnen, die erzählen, wie sie da gekommen sind, ob sie willkommen gewesen sind und wie sie sich da integriert haben. Durch den Doppelpunkt führt Barbara Bührer.
Ja, und ich stelle Ihnen als erstes einmal unsere Gäste vor. Das ist Karin Biland, 66-jährig. Sie ist mit 18 in die Schweiz gekommen, arbeiten. Sie hat dort als Pelznäherin, so wie sie es mir gesagt hat, 3.80 Franken verdient in der Stunde. Sie ist verheiratet mit einem Schweizer. Der Joachim Selig, bald 68, er ist Professor für Biophysik in Basel, hat dort 10 Jahre das Biozentrum geleitet. Er hat eigentlich 1970 vor, nur kurz in der Schweiz zu bleiben und ist dann wegen der Liebe hängen geblieben. Und der Georg Kreis, 66, Historiker, Leiter vom Europa-Institut. Er ist Schweizer und auch Autor. Joachim Selig, Sie sind jetzt 40 Jahre in der Schweiz. Was ist Schweizerisch an Ihnen?
Sicherlich nicht meine Sprache. Ich denke, mein Lebensgefühl für die Schweiz, wenn ich meinen ausländischen Kollegen die Schweiz erklären soll, dann betone ich immer die Tatsache, dass hier 3 verschiedene Sprachgruppen über 500 Jahre friedlich zusammenleben und dass das vielleicht sehr viel mehr wert ist als die Paläste, die in anderen und die großen Straßen, die in anderen Nationen gebaut werden. Ich glaube, persönlich ist mir das Understatement, also die etwas ruhigere, bescheidene Art der Schweizer, das ist meine Art. Ich weiß nicht, ob ich das hier gelernt habe. Vielleicht habe ich sogar mitgebracht. Vielleicht habe ich mich hiermit einfach identifizieren können. Ich glaube, die Sprache selber, da bin ich wohl zu ungeschickt. Und meine Kinder haben alle meine Sprachversuche im Schweizerdeutschen sofort abgewürgt.
Also weil sie gefunden haben, Papi, du, das tönt ganz schlecht.
Richtig. Und es gibt vielleicht noch einen zweiten Grund. Aus der Gegend, aus der ich komme, also nördlich der Mainlinie, ist der Dialekt eigentlich verpönt. Das Schlimmste, was man von jemandem sagen konnte, ein entfernter Verwandter von mir, man hat mal von ihm gesagt, der kann noch nicht mal richtig Hochdeutsch. Dass er Schulen verpatzt hat und andere Dinge, das war nicht so schlimm, aber dass er nicht Hochdeutsch konnte, das war nun das Negativste. Und wobei man also nachher sagen muss, er war einer der reichsten Unternehmer in Köln später. Aber die Dinge, die Sprache selber, also meine Eltern haben mir sehr stark verboten, einen Dialekt zu reden und irgendwie habe ich
aber wenn Sie jetzt würden zurückgehen in Ihre Heimat, dann nachher hat es trotzdem Sachen in Ihrer Sprache, wo Sie würden sagen, das hat auch das Leben hier in der Schweiz in diesen 40 Jahren, da hat es abgefärbt.
Aus meiner Sprache? Ja. Nein, ich glaube nicht. Also ich denke, den Dialekt meiner Heimat. Ich habe ihn nie gut gesprochen und finde es eigentlich schön hier. Es gibt viele schöne Dialekte. Man muss sich dann entscheiden für einen. Aber ich glaube, die Frage des Dialekts ist für mich nicht, ist nie relevant geworden und meine Kinder haben sie mir verboten.
Was trennt Sie oder was verbindet Sie mit der Schweiz?
Gut, ich meine, Punkte, die in der Schweiz natürlich sehr wichtig sind und die ich erfahren habe, ist auch der direkt, also als von der Universität hat man natürlich einen Umgang mit der Verwaltung, mit der Politik und der direkte Zugang zu diesen Persönlichkeiten ist, glaube ich, etwas, was in Deutschland viel schwieriger ist. Deutschland ist hierarchischer, strukturiert, bürokratischer und diese Wege sind alle langsamer, ist alles anonymer. Und ich glaube, hier viele Dinge hat man hier regeln können durch ein Gespräch, durch ein einfaches Information. Und wenn man es nachher durch Verträge regeln musste, hat man es nachher geregelt. Das ist alles in Deutschland sehr viel schwieriger geworden. Und in dem Sinne ist die Schweiz sehr viel einfacher, sehr viel, würde ich mal sagen, menschenfreundlicher. Für mich ist das ein bisschen immer noch so, dass in der Schweiz ist der Staat für den Bürger da. In Deutschland und vielleicht auch stärker noch in Frankreich ist der Bürger eigentlich nur noch für den Staat da. Und das sind alle Dinge, die mir persönlich natürlich sehr gut gefallen, dass man in der Schweiz so direkt mit der Politik und mit der Verwaltung umgehen kann.
Karin Biland, die gleiche Frage jetzt auch an Sie. Sie sind im 62 in die Schweiz gekommen, nach Zürich. Was ist schweizerisch an Ihnen? Das sind jetzt auch schon 48 Jahre.
Also ich denke fast alles bald. Ich lebe gerne in der Schweiz. Ich habe noch Verwandtschaft in der Schweiz, in Deutschland, aber ich muss sagen, ich habe meine Familie hier und versuche Schweizerdeutsch zu reden, wo man eigentlich hört, dass ich nie mehr richtig Deutsch kann und auch nicht perfekt Schweizerdeutsch. Aber ich bemühe mich, dass ich Schweizerdeutsch rede und ist mir bald auch lieber. Wenn ich es im Ohr höre, habe ich es gern, der Schweizerdeutsch.
Also haben Sie das Gefühl, Sie reden Schweizerdeutsch?
Nein, also niemals perfektes Schweizerdeutsch, überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt in Zürich bin und ich höre, dass jetzt das Deutsch, wo auf die Straßen in Zürich gesprochen wird, dann tut mir das manchmal, weil das so das klare Hochdeutsch ist, tut mir manchmal ein bisschen weh in den Ohren. So, wie soll ich sagen, so, es ist mir zu direkt. Und ich habe jetzt, wenn man sich ein bisschen anstrengt, Schweizerdeutsch redet, es ist vielleicht für die Schweizer sympathischer.
Was ist für Sie denn so das Trennende oder das Verbindende als Deutsche da in der Schweiz?
Also das Trennende für mich persönlich gibt es eigentlich fast nichts. Weil wenn ich nach Deutschland gehe, bin ich ja Deutsche. Also wäre auch immer sehr gut auf. Und wie hier ja auch, weil ich mich angepasst habe, habe ich das Gefühl, für mich trennt sich eigentlich nichts mehr. Also muss ich so sagen.
Und das Verbindende, was ist das Verbindende?
Verbindende ist natürlich noch Familie, wo ich habe. Die Kultur natürlich, wo ich gern habe in Deutschland auch, also die historischen Sachen, wo man kann besuchen und auch anschauen oder auch die wunderschönen Städte. Das ist eigentlich noch das Verbindende, weil meine Grundfamilie ist in der Schweiz, oder?
Jetzt immer, wenn man über das Thema so ein bisschen recherchieren tut und darüber lesen tut, dann nachher hört man, was die Schweizer oder die Schweizerinnen vor allem auch beschäftigt. Das ist auch die Sprache oder der Tonfall. Da kommt immer wieder so ein bisschen das drin rein, wenn man etwas einkaufen in einer Bäckerei zum Beispiel, tünt ihr anders, sage ich jetzt einmal, nach etwas verlangen. Mögen Sie sich herselig erinnern, also ein Beispiel, wie sind Sie das erste Brot in der Bäckerei gekauft? Was haben Sie da gesagt?
Das erste Brot weiß ich nicht, aber natürlich gibt es in Deutschland etwas, was man mit Sandkuchen bezeichnet, oder wir würden sagen trockener Kuchen. Und es gibt in Basel eine sehr gute Bäckerei. Und als ich Besuch bekam 1970, bin ich in diese Bäckerei gegangen und habe gesagt, haben Sie trockenen Kuchen? Worauf ich relativ bös abgefertigt wurde, nicht wahr? Und sie sagte, wir haben also wirklich nur frische Ware hier, nicht wahr? Und das sind halt so Sprachnuancen, die man also nicht, das umgekehrt, wenn ich heute einem Deutschen gegenüber sage, das müssen wir noch abklären, dann versteht er das nicht. Denn Abklären ist in Deutschland mit einer Kläranlage verbunden, aber nicht mit einer rationalen Erklärung. Also es gibt so Kleinigkeiten, die einen überraschen, aber an die gewöhnt man sich schnell.
Haben Sie auch eine Erfahrung gehabt, Frau Biland, wo Sie das erste Mal, wir bleiben jetzt mal bei der Bäckerei, weil man hört ja dann so, es ist so eine andere, also wir sagen doch dann in der Bäckerei, darf ich bitte, also nicht gerade bitte, aber darf ich ein Pfünderli Brot haben, schwarzes Brot?
Also ich mag mich eigentlich an das überhaupt nicht erinnern, an so Sachen. Wo ich mich mag erinnern, ist immer gewesen, mit Geposten.
Wenn man sagt, man es geht mir mehr so drum, es ist mir jetzt mehr so um den Tonfall gegangen, so ich kriege einen.
Ja, das, ich kann, da mag ich mich eigentlich nicht mehr so dran erinnern. Also muss ich, das ist zu weit weg. Das bin ich zu jung, weil ich habe das, ja, da ist man einfach, ja, in ein größeres Geschäft gegangen, wo man es einfach hat noch können. Nee, das hat es damals
das auch schon so gegeben. Das muss genau. Georg Kreis als Historiker, Sie haben das Verhältnis, Beziehung zwischen Schweiz und Deutschland, Deutschland-Schweiz, immer wieder zum Thema gehabt. Wir gehen nachher, machen wir quasi noch einen historischen, jetzt kann ich das Wort nicht sagen.
Ja. Einen kleinen Exkurs. Ja,
genau. Einen
kleinen Exkurs. Ein Ausflug
in aber bleiben wir beim Jahr 2010. 2010, was würden Sie sagen, was verbindet, was trennt uns?
Schwierig zu sagen, weil ich meine, dass das uns auf beiden Seiten ja überhaupt keine Einheit ist. Wir haben uns mal aufgeregt, wo im 92 ein Künstler gesagt hat, La Suisse n'existe pas. Es gibt keine einheitliche Schweiz. Wir werden das ja auch vielleicht noch einmal feststellen. Es gibt den Deutschen eben auch nicht. Man kann doch nicht die Mainlinie nehmen. Man kann einfach von den Norddeutschen reden. Wenn es ums Findbild geht, das können wir ja dann auch noch einmal besprechen, dann ist es immer der Schwab oder der Sauschwab, auch wenn es überhaupt kein Mensch ist, kein Deutscher aus dem Schwabenland im engeren Sinn. Also die Verhältnisse sind ja so vielfältig. Jetzt kommt über die Einwanderung kommt dann plötzlich eine Problematisierung und eine Fokussierung auf den Deutschen. Und da haben wir vielleicht auch noch ein kompliziertes Problem, weil man bisher eigentlich in der Schweiz im Fremden meistens eine schwach qualifizierte Person hätte können wohnen. Und das ist jetzt hier ausgesprochen anders der Fall. Also wenn man mit dem anderen umgeht und es ist ein italienischer Strassenarbeiter von den 60er Jahren, dann kann man mit dieser Differenz leicht abqualifizierend umgehen. Hingegen, wenn es dann ein Deutscher ist oder eine Deutsche und die sogar noch vorgesetzt ist, also das ist ja dann ganz schlimm für ein männliches Wesen, die Kombination.
Das ist aber so oder so schlimm.
Eine Frau als Chef und dann noch eine Deutsche zu haben. Also da muss man dann irgendwie damit umgehen, das verarbeiten. Und dann stehen da halt die eben doch historischen Stereotypen stehen einem schnell, meistens zu schnell zur Verfügung, um das Problem zu bewältigen.
Zu dem kommen wir noch. Schweizerdeutsche, Deutsche, die also schon lange in der Schweiz leben, diskutieren heute im Doppelpunkt Forum. Und wir wollen Sie, die die Heime jetzt zuhören, mit einbeziehen in die Diskussion. Was haben Sie als Deutsche, die vor 20, 40 Jahren in die Schweiz gekommen sind, für Erfahrungen gemacht? Und wie haben Sie als Schweizerin, als Schweizer darauf reagiert, wo vor 20, 40 Jahren jemand Deutscher in die Wohnung nebenan eingezogen ist? Schreiben Sie uns dazu jetzt ein Mail und eher ein kurzes. Dann haben Sie auch Chancen, dass Sie das, was Sie erlebt haben, auch in der Sendung vorkommt. Schicken Sie das Mail an doppelpunkt@drs1.ch. Doppelpunkt, das Wort ausgeschrieben, doppelpunkt@drs1.ch. Karin Biland, Sie sind 1944 in Pommern geboren. Ihre Familie musste flüchten in die Nähe von Osnabrück. Und dort sind Sie dann auch aufgewachsen. Mit 18 sind Sie in die Schweiz gekommen. Ja. Warum? Warum das? Was war der Grund?
Der Grund war, um hier zu arbeiten. Also ich habe eine Stelle mich beworben als Pelznäherin. Und das ist der Grund, dass ich in die Schweiz gekommen bin.
Hat es denn dort keine Stelle gehabt in Osnabrück?
Nein, das war für mich eigentlich Abenteuer. Ich habe einfach, da war so jung, ich wollte weg von daheim und habe mich dann einfach beworben auf zwei Stellen. Ich habe dann bei meinem Lehrmeister habe ich dann das Inseratenheft gesehen, also wo auflag, wo sie in der Schweiz Stelle ausgeschrieben haben, und auf das hatte ich mich dann gemeldet. Ne?
Was haben Sie dort von der Schweiz gewusst?
Eigentlich wenig. Ich wusste nur von meinen Eltern, was ein neutrales Land ist. Und dann war es einfach auf und davon.
Und wie ist denn die Reise gegangen? Also Sie sind dann da in die Schweiz eingereist?
Ja, ich habe also mit meinem Vater noch Probleme gehabt, weil da musste man, ich war ja 18, ich musste die Unterschrift haben von meinem Vater. Und der wollte nicht unterschreiben, weil in Deutschland ist man damals war man mit 21 da erst volljährig. Und dann hat er sich geweigert, aber meine Mutter hat dann sehr unterstützend gewirkt, dass ich dann konnte gehen. Ja, und dann ist man eingereist am 2. August 1962, weil man am 1. August durfte man nicht einreisen, weil man musste sich dann noch untersuchen lassen im Badisch Bahnhof. Es waren dann auch ein paar junge Mitreisende auch, wo auch in die Schweiz eingereist sind. Ja, und dann hat man die Lunge müssen untersuchen. Und ja, das war alles in Ordnung. Und dann ist man nachher, konnte man weiterreisen im Zweiter Bahnhof.
Was ist Ihnen als erstes aufgefallen, wo Sie in die Schweiz gekommen sind?
Ja, da ist mir Zürich. Wir hatten einen Traumtag am 2. August. Das war Zürich. Das Herz ist mir aufgegangen. Es war föhnig und man sah die Berge. Und nachher, wo ich dann mit dem Taxi an Kreuzberg gefahren bin und ja, einfach überwältigend. Ich kam vom Dorf, das war für mich überwältigend, das Zürich. Ne?
Und wie haben Sie sich dann da eingerappt?
Sehr
Sie
schnell.
Damals, also wie sind die Deutschen damals willkommen oder nicht willkommen gewesen? Wie haben Sie das
gespürt? Ich habe es gar nicht gemerkt. Es gibt sicher Kollegen oder Bekannte, wo ich kenne, wo es anders erlebt haben, aber ich habe es nur positiv erlebt. Ich kam an Kreuzplatz in das Atelier und da waren drei Deutsche. Da war eine Italienerin, da war eine Schweizerin und eine Schweizerin. Und der Vater war Franzose. Also wir waren Multikulti, kann man bald sagen. Und da haben wir uns gerade, auch von der Chefin, wir wurden gerade akzeptiert. Also war nie das Problem.
Also nie irgendetwas Schlechtem begegnet?
Nein.
Sie sind nie mit irgendetwas konfrontiert gewesen?
Nein.
Wo Sie gemerkt haben, da haben die Schweizer und Schweizerinnen doch ein Problem mit unseren
Nachbarn? Ich habe das nie empfunden. Ich habe das einfach nie empfunden. Man ist auch, wenn man so jung ist, man merkt es vielleicht auch gar nicht, wenn man auch manchmal vielleicht ein bisschen barsch angegangen ist. Mal ist das von daheim auch gewöhnt gewesen. Das hat einen nicht so, nicht so beeindruckt. Man hat es weggesteckt.
Joachim Selig, was haben Sie denn gewusst, bevor Sie gekommen sind von der Schweiz?
Bevor ich in die Schweiz gekommen bin, gut, man hat eigentlich zwei Bilder im Deutschen. Ich glaube, das eine Bild ist das des Schweizers oder der Schweizerin selber als einer aufrechten, sehr selbstbewussten, sich sehr stark präsentierenden Persönlichkeit. Auf der anderen Seite hatte ich damals so das Idee der Schweiz, ein kapitalistisches Land, keine großen Erfahrungen, war nie in der Schweiz gewesen. Und das habe ich natürlich sofort revidieren müssen, als ich dann tatsächlich in die Schweiz kam. Und die Situation.
Was hat das geheißen, das Revidieren?
Ja, gut, ich glaube, dass man, wenn man das auch mit deutschen Verhältnissen vergleicht, nicht wahr, dass das Sozialgefüge und das Verständnis für den anderen, für den Mitmenschen eigentlich viel ausgeprägter ist. Und immer wieder, ich kann immer das Gleiche nur betonen, dass das mehr Menschliche. In Deutschland würde man sagen, der Staat muss jetzt für meine sozialen Verhältnisse sorgen. Hier in der Schweiz würde man sich erst mal selber an der Nase packen und sagen, wie mache ich die Situation, wie bringe ich es zurecht, nicht wahr? Und ich glaube, dass insgesamt, auch wenn das ganze Sozialgefüge in der Schweiz und die Einbindung der einzelnen Menschen viel besser geschieht als in Deutschland.
Sie sind ja 1942 in Köln geboren und haben dann studiert an der Uni Chemie und Physik und sind nachher so auf die Wanderjahr gegangen und irgendwann hat sie sich nach Basel verschlagen. Warum das?
Gut, also ich meine, es hat in den 70er Jahren eine sehr interessante Entwicklung gegeben in Basel, in dem nämlich die Universität und die Industrie zusammen sich überlegt haben, was kommt wirklich Neues in der wissenschaftlichen Forschung zustande. Und man hat ein Biozentrum gegründet, in dem unter dem gleichen Dach Biologie, Chemie, Physik, Mathematik eventuell zusammengefasst waren. Und das ist so ungewöhnlich für damals. Heute spricht man immer von Lebenswissenschaften, Life Sciences. Man muss sich damals vorstellen, Chemie war damals noch eine Farbenchemie, das war eine harte Wissenschaft. Physik war eine harte Wissenschaft. Biologie, da hatten die meisten doch ein sehr empirisches, ein Abzählverhältnis zu. Und dass man nun alles das unter ein Dach bringen konnte, war eine höchst attraktive Angelegenheit. Und man hat auch wirklich gute Leute zusammengebracht und das hat mich eigentlich motiviert, auch nach Basel zu kommen.
Aber Sie haben eigentlich nur ganz kurz da bleiben.
Richtig, also ich war in USA, in Stanford und wollte eigentlich, da mein Vater aus der Industrie kam, auch in die deutsche Industrie zurückgehen, fand aber eine Schnupperlehre sozusagen in Basel höchst interessant und bin dann nach Basel gekommen und habe dann auch meine begeisternden Erlebnisse gehabt, eben wie Frau Bieland. Nur in diesem Fall war es eben meine jetzige Frau, die ich damals kennengelernt habe und die mich zunächst einmal, also die Tatsache hat mich dann zu einer Verlängerung für ein Jahr erstmal bewogen. Und dann war ich eigentlich sehr schnell, glaube ich mit 32 war ich dann Professor und dann bin ich aus der wunderbaren Industriekarriere herausgefallen.
Das ist, ja, Herr Kreis.
Also einfach auch als Basler Historiker von der Uni Basel noch einen Kommentar dazu machen. Wir können ja vielleicht grob zwei Typen von deutschen Professoren unterscheiden. Der eine ist der Herr Selig, der geblieben ist. Der andere Typus ist der, der Basel als Sprungbrett verwendet und hat ja können sein. Und das ist etwas, wo man dann noch vielleicht in einer Universität von der Schweiz Deutsche dann gerne würde übel nehmen, wenn sie nur vorübergehend kommen. Und dann ist die Humboldt-Uni natürlich viel wichtiger oder anders. Und das ist eigentlich dann halt nicht so bleiben, sondern es wieder weggeht, das, was man dann allenfalls Deutschen würde vorwerfen, im Gegensatz jetzt vielleicht zur heutigen Konstellationen, speziell in Zürich. Aber ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, in der ganzen Geschichte von der Universität Basel hat es nie eine kollektive Ablehnung aufgrund vom deutschen Stereotyp gegeben. Sie sind selbstverständliche Mitglieder von der Universität gewesen. Und im Fall vom Biozentrum ist Herr Selig wahrscheinlich der einzige Deutsche gewesen. Haben vielleicht auch mehr Angelsachsen dort gelebt und dort ist es dann vielleicht wieder einfacher.
Das war ja 1970 gewesen, gerade nach den 68er eigentlich, Auf- und Umbruchstimmung. Deutschland aber ist immer noch geteilt gewesen. Wie haben Sie, Herr Selig, die Stimmung da in der Schweiz wahrgenommen?
Also ich denke, dass in den 70er Jahren im Grunde die Schweiz ein klein bisschen hochmütig war gegenüber Deutschland, wenn man das so sagen kann. Nicht wahr? Wir waren als Schweizer, wir sind die moralisch Besseren und ich glaube, das ist ja durchaus legitim. Deutschland hat zwei Kriege angezettelt, hat im Zweiten Weltkrieg sich größter Verbrechen schuldig gemacht und war dann auch noch geteilt, sozusagen unter fremder Herrschaft, wenn man so will. Und dass das alles hier im Grunde gut überstanden worden wurde, und dass man da vielleicht sagte, naja, wir haben doch ein bisschen die Nase etwas höher, das kann ich durchaus nachempfinden. Also ich hatte da immer ein bisschen das Gefühl, wobei es dann nach 89, nach dem Fall der Mauer, als plötzlich Deutschland wieder groß wurde, eben doch ein kleines, meines Erachtens eine falsche Reaktion aus der Schweizer Seite passiert, dass man sich etwas tiefer gestellt hat, als es eigentlich heute notwendig ist.
Diese Variante hat es gegeben, aber es hat auch daneben eine andere gegeben, dass man in Deutschland, in Westdeutschland natürlich, eine ganz treue Verbündete vom Westen gesehen hat. Und dass eigentlich der Unterschied dann eher einfach der war, der Osten gegen den Westen. Und man hier von dort her eigentlich schnell die Vergangenheit vom Dritten Reich zunächst einmal zurückgestellt hat. Und das ist dann ein Potenzial gewesen, das immer wieder gekommen ist, vor allem eben in Konfliktfällen. Aber sonst ist ja in den Deutschen viel Positives einfach gesehen worden, sei es jetzt politisch, vor allem aus der schweizerischen Sicht mehrheitlich, wenn es dann die Adenauer-Zeit war, die CDU, aber auch die SPD, letztlich vom Brand, ist eigentlich kein Ärgernis in der Schweiz und hat von dort her das Verhältnis zwischen Schweizer und Deutschen überhaupt nicht können belasten.
Aber gleich nochmal die Nachfrage, ist man dann nicht immer wieder als Deutsche in der Schweiz an der Nazi-Zeit gemessen worden? Vielleicht die Frage auch an Frau Bieland. Also haben Sie das, hat man das, Sie haben zwar gesagt, Sie haben nur ein positives Bild, aber haben Sie das nie irgendwie wahrgenommen?
Aber wir waren ja die Nachkriegsgeneration und ich denke, wir sind schon ganz anders in die Welt rausgegangen. Wir haben gewusst, man zieht den Kopf ein bisschen ein, weil man hat sich auch nicht so nicht vordrängt, man hat einfach abgewartet. Also wir haben das eben dann schon ein bisschen tragen müssen, ne? Weil dann hat man noch schnell gehört, ja, die Deutsche, also dann hätte man das schon noch schnell gehört, denke ich.
Herr Selig?
Ja gut, also direkt konfrontiert worden bin ich mit solchen Fragen nicht, aber ich denke, als ich in meine Familie aufgenommen wurde, da hat man dann schon so nicht wissen wollen, wie weit gab es etwa Nazis in der Familie, gab es jemanden, der in der SS gedient hat. Ich fand das durchaus legitim, nicht wahr? Glücklicherweise konnte ich in dem Falle sagen, dass von den Seligs aus verschiedenen Gründen, glaube ich, der letzte 1870 ein Gewehr in der Hand hatte und die beiden Weltkriege eben im Grunde dadurch, dass mein Vater im ersten zu jung und im zweiten zu alt war, hat er diese beiden Kriege ohne Waffe in der Hand überstanden und hatte auch keine militärische Funktion. Aber ich glaube, diese Fragen sind legitim und die haben damals durchaus immer noch eine Rolle gespielt. Nicht mal, sie spielen ja auch heute noch immer in gewissem Sinne eine Rolle, wenn auch die entsprechenden Leute nun inzwischen in die 80 oder 90 gehen. Aber
jetzt würde mich interessieren, was Sie zu Hause denken. Erstens über die Diskussion, zweitens, was Sie selber für Erlebnisse gemacht haben. Entweder eben als Deutsche, als Deutsche, die in die Schweiz gekommen ist vor längerer Zeit, oder als Schweizerin Schweizer, die sich mit Deutschen auseinandergesetzt hat in selber Zeit. Da nochmal unsere Mailadresse: doppelpunkt@drs1.ch. doppelpunkt@drs1.ch. Eben, wir haben die Jahreszahl gehört, 1962 ist Frau Bieland gekommen, 1970 der Herr Selig. Wenn Sie das jetzt so ein bisschen anschauen, Georg Kreis, Sie haben das vorher schon gemacht, so ein kleiner Rundgang. Was ist dort speziell gsi in dieser Zeit? Also, es sind ja auch die Italiener da gsi, es sind Spanier da gsi, die sind dort schon zum Teil integriert gsi. Aber ich mag mich an meine eigene Schulzeit erinnern. Das war auch in den 60er Jahren gsi, wo man auch über die Italiener immer noch geredet hat.
Ja, unbedingt. Also, in der Schweiz, und da reden wir jetzt oft von der deutschen Schweiz, hat man sich noch leichter können als eine einheitliche, homogene Gesellschaft verstehen und ist damit dann die Differenz zum anderen einfach deutlicher erfahren worden. Und nur, ich muss es nochmal sagen, die Differenz zu den Deutschen ist natürlich eine speziellere, gerade wieder wegen der Nähe. Die Differenz zu Mittelmeereinwanderern ist einfach eine völlig andere. Und man hat dann noch, ich glaube, aus der Zeit selber nicht irgendwie etwas können aktivieren, um gegen die Deutschen vorzubringen, sondern das ist einfach die Vergangenheit zwischen in der Beziehung zwischen der Schweiz und Deutschland, die auf eine sonderbare Art, wie man so könnte sagen, nicht vergehen will. Eine Vergangenheit, die heutzutage eigentlich faktisch irrelevant ist, dass man einmal, ich sage jetzt einmal, am Ende vom 15. Jahrhundert den sogenannten Schwabenkrieg geführt hat, dass dachte man auch, das ist jetzt fast anekdotenhaft, aber könnte einigermaßen der historischen Wahrheit entsprechen, dass man über den Rhein sich so Spottrufe zugeworfen hat, eben Sauschwab oder die deutschen Landsknechte, die im Übrigen auch Konkurrenz gewesen sind auf dem Kriegsmarkt. Die haben nur müssen Mu rufen über den Rhein und dann ist auf der anderen Seite das Feuer losgegangen. Und warum soll jetzt das heutzutage überhaupt noch eine Rolle spielen?
Spielt ja nach wie vor eine Rolle.
Ich habe
was ist es denn, die Anziehung und die Ablehnung gegenseitig?
Ich kann es feststellen, dass es so ist. Ich kann es aber schwer erklären, weil es zwischen ihnen auch Phasen gegeben hat von der grössten deutsche Bewunderung, also während dem Zweiten Kaiserreich hat man nicht können deutschfreundlich genug sein. Und es ist die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem oder die komplizierte Gemengelage, wo einfach immer wieder auch die, wie eine Kapsel, eben die Deutschfindlichkeit noch vorhanden ist und kann freigesetzt werden. Und im Übrigen, irgendwann muss ich das heute so sagen, auch von den Medien freigesetzt wird und genutzt wird, dort wird die heutige Sendung sich von dem wohltuend abheben.
Sie haben vorher jetzt das Stichwort mitgeliefert vom Sauschwab. Also, das nennt mich Wunder, woher das eigentlich kommt. Auch wir haben das als Kind ja gekannt. Kann man da irgendeine Begründung finden, woher das kommt?
Ja gut, eben, man kann es von dem Schwabenkrieg ableiten. Das war ein Krieg, wo die Schweiz, die ja Teil des Deutschen Reichs war, sich emanzipieren hat wollen, hat ja auch eine Art Befreiungskrieg geführt, wenn man das jetzt will, pathetisch ausdrücken. Aber es ist vor allem um Rechtsfragen gegangen, ob jetzt Händel in der Schweiz vom deutschen Kammergericht austreit werden oder nicht. Der Krieg hat es gegeben, aber es hat nachher auch natürlich im 30-jährigen Krieg den Moment gegeben, wo die Schweiz sehr froh war, nicht in dem Deutschland zu sein. Könnte sogar sein, dass es ein Bild gegeben hat, dass Deutschland eine streitsüchtige Nation ist, auch unter sich selber. Wobei ich ein bisschen eine andere Vorstellung habe über die Friedfertigkeit der Schweizer unter sich. Aber das Bild von einer Nation, die unter sich zerstritten ist, hat, glaube ich, auch eine gewisse Rolle gespielt.
Und kann man das irgendwie, Sie haben es jetzt vorher auch erwähnt, oder? Also, man sollte eigentlich einmal zu einem Abschluss kommen.
Kommt man nicht.
Wieso kommt man nicht?
Ich will noch sagen, ich glaube, erwähnen muss man noch eine Phase von der liberalen und nicht auf Grossdeutschland bezogenen Deutschlandfreundlichkeit, also wo der Gottfried Keller, für ihn wäre es selbstverständlich gewesen, oder für einen Staatsrechtler Blunschle, dass es wieder einmal eine Fusion gibt zwischen der Schweiz, wo Deutschland verloren gegangen ist. Natürlich ein bisschen in dem Sinn, wie man das auch heute gerne sagt, wenn einmal Deutschland so schweizerisch geworden ist, wie wir sind, dann wollen wir wieder gerne mit den Deutschen zusammen sein. Und der Keller hat am Rhein ein schönes Gedicht gemacht. Da kann er gleichzeitig Deutscher und Schweizer sein. Also die Hoffnung von dem liberalen Geist, es hat ja auch in Deutschland eine lange, gute, liberale Tradition gegeben, dass das den Graben zugeschüttet hat. Aber warum man das jetzt muss noch erklären können, dass es da sehr langfristig, im Übrigen auch in anderen Verhältnissen, das gilt ja nicht nur für das schweizerisch-deutsche Verhältnis, das gilt für die Rivalität zwischen Frankreich und England. Da kann man dann halt auch ins 14. Jahrhundert sogar zurückgehen, wo man das hätte schon können beobachten. Aber das ist eigentlich einfach keine zwingende Konsequenz. Das ist mir
ich
noch
wichtig. Ich muss aber gleich noch einen Einwurf machen. Sie haben gesagt, das ist ein Medienthema, das kann so sein. Das weiss ich auch, dass das in Basel überhaupt nicht diskutiert wird. Aber man liest auch oder hört auch Deutsche, die schon lange da leben, die bedroht werden. Jetzt. Herr Selig.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, und man hat das in den Zeitungen gelesen, dass Personen, die sehr stark mit der Öffentlichkeit zu tun haben und wo man gerade in den Medien vielleicht auch die Mundart wünscht und diese Person nun extrem einen hochdeutschen Akzent in ihrer Sprache hat, dass das zu Unmut führt. Auf der anderen Seite glaube ich auch hier in Zürich, ich meine, die Problematik hat sich entzündet in der Medizin, dass man zu viele deutsche Medizinprofessoren hat. Nun muss man auch da wieder verstehen, wenn ein Professor neu gewählt wird, da und er kommt aus dem Ausland hierher, es ist nicht so, dass da nun die Personen, die hier sind, unmittelbar darauf warten. Alle haben schon ihre Verbindungen, alle haben ihre Verknüpfungen. Also wird er sich in erster, damit er seinen Betrieb machen kann, wird er sich auf die Kräfte abstützen, die er kennt. Und wenn die Schweiz also gerade so viele Mediziner hat, dann muss man sich einmal fragen, warum haben wir einen Numerus Clausus in der Medizin? Wir könnten mehr Mediziner ausbilden, indem man also mehr Ausbildungsstätten zur Verfügung stellt. Dann könnte sich zum Beispiel, wenn das wirklich ein Problem wäre, dass man also von einem deutschen Arzt behandelt wird, dann könnte man das ja leicht lösen, indem man eine größere Anzahl von Schweizer Medizinern ausbildet. Nicht mal, man könnte das Umgekehrte, also ich denke, das ist ein Problem.
Ich sehe, dass der Bernhard Ziegmann sich parat macht. In dem Fall hat es doch ein paar Mail gegeben.
Das hat es auf jeden Fall. Und was mich erstaunt ist, das können wir jetzt auch wirklich sagen, dass die Mails so reingekommen sind von Ausländern oder jetzt von Deutschen, die es geschrieben haben, sehr positiv berichtet, wie sie da aufgenommen worden sind. Da schreibt zum Beispiel eine Hörerin, sie sei eigentlich aus Großbritannien, aber sie rede Hochdeutsch und darum werde sie bei uns in der Schweiz als Deutsche angeschaut und sie schreibt aber das macht alles nichts. Und dann schreibt sie, ich sage es wortwörtlich, wie sie schreibt, noch nie in meinem Leben habe ich mich so sehr als Mensch empfunden, da bei uns in der Schweiz. Und sie sagt, in der Schweiz lerne sie jetzt mit 56 ein besserer Mensch zu sein. Sie schreibt, zu Frankreich sei sie aus dem Haus gegangen und habe immer gedacht, was geht auch heute wieder in die Hose. Heute, wenn sie aus dem Haus geht in der Schweiz, wo sie da lebt, denkt sie, was passiert mir heute wieder nicht. Und zwei Deutsche, die noch gemailt haben, eine Frau, sie ist im 62 als Deutsche von München auf Zürich gekommen. Sie sagt, sie hätte die Möglichkeit zur Einwanderung zu uns in die Schweiz immer noch, empfände sie immer noch als die Chance meines Lebens, dass sie das bezeichnen. Auch positiv und noch eins Positives, wo auch eine Hörerin schreibt, sie sagt, sie als Süddeutsche, sage ich selber, hätte sie vielleicht weniger Probleme gehabt, sich den Dialekt anzueignen. Jetzt hätte sie das Dialekt Kauderwelsch und dann auch sie schreibt, ich bin froh, dass ich hier sein darf. Also sehr positiv.
Bernhard, Frau Biland nickt und sagt, stimmt alles.
Stimmt wirklich alles. Es ist wirklich so. Das war für mich auch das große Glück, dass ich hier in die Schweiz gegangen bin. Muss ich sagen, das war das Beste, was mir passiert ist.
Also zum Dialekt, das haben wir ja schon vorher beim Herrn Selig gehabt. Glaube ich schon, dass man in der Schweiz zu Recht ein Problem hat, wenn jetzt eingewanderte Deutsche allzu sehr versuchen sollten, sich dieses Dialektes zu bemächtigen. Weil das ist dann einerseits jetzt eine Form von Anbieterung, vor allem klingt sie dann meistens nicht. Und man wahrscheinlich eine gewisse Distanz noch gewahrt haben. Man kann also die friedliche Koexistenz, aber es soll einfach nicht zu nahe gehen und es soll ein Zusammenleben geben von Menschen, die unterschiedlich einfach miteinander reden.
Wie ist es dann umgekehrt, wenn wir Schweizerinnen und Schweizer dann ständig ins Hochdeutsche verfallen, weil wir mit einem Deutschen oder einem Deutschen reden? Das ist ja auch so etwas symptomatisch, dass wir dann sofort versuchen,
Hochdeutsch zu reden. Ich würde es ja gerne machen. Und
ich finde
es auch gut. Ich finde, er liegt die ablehnende Haltung von vielen Schweizer gegenüber dieser Standardspruch verheerend und schlecht. Im Übrigen nicht wegen der Deutschen, es ist auch das Problem gegenüber den Tessiner und den Welschen, dass man dann noch trotzig zum Teil sogar darauf beharrt, wir wollen in unserem Land so reden können, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und ich wünschte mir einfach, dass, und es gibt ja Bemühungen in der Schule, jetzt in Basel, ich sehe umstritten, seit dem Kindergarten, dass man in der Lage wäre, beide, die Diglossie, beide Arten von Sprachen, Dialekt, also, wenn man eine Liebeserklärung abgibt, wenn man beten tut, wenn man ein Kind tröstet und so weiter, selbstverständlich in der sogenannten Erstsprache oder Muttersprache. Aber es wäre sehr gut. Man hätte eigentlich auf dem öffentlichen Platz in Versammlungen weniger Mühe, Hochdeutsch zu reden und das nicht einfach nur, um den Keibendeutschen entgegenzukommen.
Der Bernhard Siegmann hebt auch die Hand auf. Ich glaube, Sie haben neue Sachen oder das Thema wird aufgenommen.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir jetzt wirklich eins mehr nach dem anderen rein. Und jetzt haben wir ja vorher Zeiten gehabt von den Ausländern, die schreiben, von den Deutschen, die in die Schweiz gekommen sind. Jetzt möchte ich noch die Schweizer Seite reingeben. Und da sind jetzt gerade zwei, drei Mail jetzt hintereinander, gerade in diesen letzten drei, vier Minuten reingekommen, wo beide aufs Gleiche rausgehen. Da schreibt Ernst Wernli, wir müssen nicht die Unterschiede suchen zu den Deutschen, sondern klar, sage ich einfach, wir Schweizer sind kompromissbereit und in der Sprache unverbindlicher und zurückhaltend. Und Direktheit und Klarheit von vielen Deutschen, die macht uns dann am Schluss wehr und ratlos, wie er schreibt. Und das haben jetzt schon zwei, drei Hörer geschrieben. Und das schreibt, darum sage ich den Satz jetzt gerade so, weil es super trifft. Wir Schweizer haben bedenkliche Defizite in der sprachlichen Kommunikation. Ein entsprechendes Minderwertigkeitsgefühl muss also überwunden und kompensiert werden. Also, sehr wahrscheinlich geht es gar nicht darum, dass wir etwas dagegen die haben, sondern es ist ein Reflex auf unserem Minderwertigkeitsgefühl raus. Schreiben da mehr als ein Hörer.
Danke vielmals, Herr Selig. Wenn Sie das hören, was sagen Sie? Haben wir Schweizerinnen und Schweizer ein grösseres Minderwertigkeitsgefühl als ihr Deutschen?
Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist, vielleicht gerade in diese Sprachfrage wird überbetont. Ich denke, in meinem Umgang mit meinen Kollegen, mit Verwaltungen oder so, habe ich immer das und auch, glaube ich, bei Schweizern, die in Deutschland arbeiten, ich glaube, dass ich habe nie festgestellt, dass die einzelnen Personen sich dort irgendwie schlecht verstanden oder sich nicht ausdrücken können. Und wenn man einige Schriftsteller anschaut, die ja in Deutsch in der Standardsprache schreiben, so sind sie ja fast bekannter als die, als einige der oder viele der deutschen Schriftsteller, nicht wahr? Also wenn man auch jetzt an, Sie haben eben Urs Widmer, glaube ich, mal genannt oder so, dass oder hört jemand, der in Berlin jetzt lebt, nicht? Also diese, ich denke, das ist das.
Aber in der schreibenden Form ist es natürlich schon noch etwas anderes, weder, wenn man muss reden. Es ist ja eine Übersetzungsarbeit, ich habe das selber erlebt, ich habe auch mal in Deutschland gelebt und es ist eine Übersetzungsarbeit, die wir leisten müssen. Und wir haben immer das Gefühl, wir seien auch ein Stück hintendrin. Also bis wir dann einmal reagieren
können. Aber das wird von der deutschen Seite, glaube ich, gar nicht so empfunden. Ich glaube, dass man denkt, der kann sich nicht ausdrücken. Also ich glaube, das ist nur ein Gefühl, dass der Schweizer sich selber einbläut. Nicht mal als, und meine Sprache, die Sie jetzt vielleicht als sehr norddeutsch empfinden mögen, ist schon kein reines Hochdeutsch mehr. Also ich habe viel mit Deutschland noch immer zu tun und war neulich mal in Bonn und dann sagt die Dame, wo kommen Sie eigentlich her? Und dann sage ich, ich komme aus der Nähe von Köln. Das hätten Sie wohl nicht gedacht. Ich meine, die Kölner hat ja einen Dialekt und dann sagt sie, nein, also, und ich sage dann, Sie denken vermutlich, ich käme aus dem Norden. Und dann sagt sie, nein, als ich Sie das erste Mal am Telefon hörte, habe ich gedacht, das ist nun ein Schweizer, der sich wirklich bemüht, Hochdeutsch zu reden. Und Sie sehen aber, ich glaube, es wird sogar als amüsant, als angenehm empfunden im Deutschen. Nur, dass wenn der Schweizer sich selber daraus ein Problem macht, das ist der Fehler.
Ich glaube, es ist auch schwierig. Also ich habe das umgekehrte Kompliment auch bekommen, als ich Hochdeutsch geredet habe in Deutschland, dass die Leute mir gesagt haben, es ist irrsinnig, dass ich jetzt Schweizerdeutsch verstehe. Also, und das tut natürlich so, das Gefühl, das man hat, tut das natürlich schon irgendwie anknappern, oder? Ich will jetzt vielleicht auch noch ein bisschen über Integration reden, über Anpassung. Wie viel Anpassung braucht es denn eigentlich? Oder wie viel habt ihr gemacht in eurem Leben hier in der Schweiz, Frau Biland?
Ja, anpassen. Ich habe einen Schweizer Marktführer und ich bin in der Familie aufgenommen worden und von den Nachbarn. Und von den Nachbarn ist auch, wir haben in dem Haus, wo wir nachher gewohnt haben, war ja die Hälfte von denen waren auch Ausländer oder Frauen oder Männer waren Deutsche oder da hat's gar nicht. Man hat das einfach gerade einfach angenommen. Man hat so gelebt. Man war in der Schweiz und ich habe mal meinen Sohn gefragt, sage ich, Dani, hast du mal gemerkt, bist du diskriminiert gewesen? So, da sagt er, nein. Und auch die Leute, wo alle waren, hat er immer gesagt, das sind alle Schweizer für mich gewesen. Die ganzen Ausländer, die Kinder haben das wie Schweizer angeschaut.
Joachim Selig, Anpassung, braucht es das?
Das kommt von der persönlichen Haltung her. Aber Georg Kreis kennt mich also seit der Zeit, seit ich hier in der Schweiz bin, da müsste eigentlich sagen können, ob ich mich sehr verändert habe. Aber ich habe eben, meine Frau ist Schweizerin, die Familie ist aus teilweise Zürich, Basel. Ob ich eine Anpassung gemacht habe, weiß ich nicht. Meine Frau hat gesagt, ich bin weniger aggressiv, als ich zu Anfang war. Und
andere Gründe haben.
Aber ich denke, dass mir hat das der Weg, den die Schweiz, der demokratische Weg, eigentlich immer eingeleuchtet. Und eine eigentliche Anpassung musste ich eigentlich nicht machen.
Also eine Form von Anpassung wäre ja, dass man Schweizer Staatsbürger werden will. Ich weiß es nicht.
Ich bin es noch nicht.
Ja, muss auch nicht sein. Muss ja wirklich nicht sein.
Also der Herr Kreis passt sich jetzt sehr an, indem er Hochdeutsch redet.
Ich darf ja nicht.
Nein, Sie dürfen. Von mir aus, ich rede Schweizerdeutsch weiter.
Ich begriff es, dass man die Integrationsfrage anschneiden. Es überrascht mich nicht. Und ich würde auch sagen, die Worte, die wir gehört haben, gilt für ganz viele andere. Es ist im Fall von den Deutschen wie auch im Fall von ganz vielen anderen ist das Integrationsproblem, ich erlaube mir das halt jetzt doch zu sagen, ein Scheinproblem. Und zwar will ich damit jetzt nicht Integrationsproblem verharmlosen, sondern ich will sogar etwas Schönes und Liebes über die Schweiz sagen. Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell von Integration. Und abgesehen von dem, dass wenn man jetzt in der Bevölkerungsgeschichte nachschauen, dass über die Hälfte von den sogenannten Schweizer wahrscheinlich eben doch auch über den Rhein gekommen sind. Also wenn man dann irgendwie bis zur Großmutter, Urgroßvater zurückgeht, ganz sicher. Und dass wir da ist jeweils überlegen, wenn wir über Integrationsprobleme reden, ob wir da nicht ein bisschen ein künstliches Problem diskutieren, wo aber auch von Schweizer gern so diskutiert wird und vielleicht sogar auch ein bisschen feindseliger abgehandelt wird, während in der Realität auch Schweizer gegenüber sogenannten deutschen Zugewanderten sich viel normaler. Und das heisst auch viel freundlicher, vielleicht auch manchmal ein bisschen wie auch anderen gegenüber, im Tagesstress vielleicht auch mal unfreundlich. Man muss ja nicht immer den Ausländern, nur weil sie Ausländer sind, jetzt speziell freundlich begegnen. Aber es ist eine Normalität.
Herr Kreis, hat Ihre Haltung, hat die etwas damit zu tun, dass Sie in Basel aufgewachsen sind und sehr nahe natürlich zum Nachbarland.
Da habe ich wieder die ewige Unentschiedenheit. Man könnte ja sagen, weil man noch bei der Grenze ist, dann ist man speziell verbunden. Das ist dort auch der Fall, also mit dem sogenannten alemannischen Raum, wobei dort auch kippen von einer Situation in die andere, je nachdem, wenn ein Deutscher falsch parkiert, dann ist es halt der Deutsche. Ja. Aber die nahe Grenze könnte ja auch genau das Gegenteil manchmal auslösen, dass man sich speziell abgrenzen will. Und dass man auch dort dann im Übrigen das gern mit der Sprache hat. Also, nur aus unserer gemeinsamen Uni-Geschichte, dass da in den 30er-Jahren die Studentenschaft einmal beschlossen hat, wir den nicht mehr Hochdeutsch diskutieren, sondern wir diskutieren jetzt Schweizerdeutsch, damit sich der Deutsche entlarvt. Und dann haben wir da echt wiederum Feindseligkeit, wo ein Stück weit, das hat dann vor allem auch die Migranten getroffen. Es hat auch können im Übrigen Auslandsschweizerinnen treffen, die in Argentinien in einer Schule sind und perfekt Hochdeutsch gelernt haben und da als Schweizer vom Blut her oder von der Staatsbürgerschaft her, dann noch hier in Zürich natürlich im Tremli angemacht werden, weil sie offenbar zu Leuten reden.
Ja, wir kommen in die Schlussrunde, so quasi 4 Minuten vor 9. Was mich jetzt von Ihnen, Joachim Selig, wundern nehmte, ist, was würden Sie vermissen, wenn Sie nach Deutschland zurück müssten?
Sehr viel, glaube ich. Ich denke, wir bewegen uns in der Schweiz eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, in vielen Gebieten, in der Wissenschaft, in anderen Gebieten. Und ich denke, jeder Weg aus der Schweiz heraus ist ein Weg mit einem Weg nach unten. Und die Einzelheiten aufzuführen, wäre vermutlich, reicht die Zeit nicht. Also ich glaube, die Schweiz soll sich in der Weise weiterentwickeln, wie sie das bisher getan hat. Ich glaube, das ist schon, wie Herr Kreis gesagt hat, ein Erfolgsmodell. Und es wäre schön, wenn andere das auch begreifen.
Die gleiche Frage an Sie, Karin Biland. Was wäre, wenn Sie nach Deutschland zurück?
Herr Selig, da nur zustimmen, das stimmt. Ich würde eigentlich fast alles vermissen. Ich würde die Berge vermissen, ich würde die Zurückhaltung von den Schweizer vermissen, das, wo Deutschland schon noch ein bisschen anders geht. Und ich bin hier daheim, ich habe hier Wurzeln geschlagen und ich würde alles vermissen, muss es gerade so sagen.
Georg Kreis, was würden Sie denn als Schweizer vermissen, wenn die Deutschen nicht mehr da wären?
Ich würde die Deutschen vermissen.
Und was an den Deutschen?
Ist ganz einfach.
Was an den Deutschen? Nein,
und es ist ja so, also wir haben es jetzt von beiden gehört, sie sind ja hier reingekommen, nicht um gerade am ersten Tag den Sozialempfängerinnen zu werden, sie sind gekommen, um zu arbeiten. Und man kann die Geschichte auch so lesen, was die Schweiz alles den Ausländern im Allgemeinen, aber ganz speziell den Deutschen verdankt. Wie 1833 Zürcher auch eine Uni gegründet haben, war es Lutherdeutsche. Die ETH hat 80% wahrscheinlich am Anfang Deutsche gehabt. Und dann kann man das Lied auch variieren auf die Italiener, die Tunnel gebaut haben und so weiter. Und ich kann dem natürlich jetzt beistimmen, wo mein Freund Joachim sagt, es geht alles abwärts. Das gilt vor allem für die Flüsse. Also der Rhein geht bekanntlich auch abwärts.
Ich danke Ihnen herzlich, dass ihr in die Runde gekommen sind und auf Zürich gekommen sind.
Danke.
Das ist Doppelpunkt Forum mit den Gästen Karin Biland, Joachim Selig und Georg Kreis diskutiert und geleitet hat die Diskussion Barbara Bührer. Sie können das Doppelpunkt Forum, die Diskussion natürlich jederzeit nachlesen und nachhören auf deres1.ch, und zwar etwa einen Monat lang. Oder Sie bestellen eine CD mit dem Doppelpunkt-Forum drauf. So eine CD kostet 32 Franken und bestellen können Sie sie bei der Telefonnummer 0848 840 800. Und an dieser Stelle auch allen vielmal merci, die sich via Mail da an dieser Diskussion beteiligt haben.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.